Rai Südtirol. Das Mittagsmagazin Spezial mit Ottwin Notdorfter.
2018 war ein Gedenkjahr. 100 Jahre Weltkriegsende. 2019 ist ebenfalls ein Gedenkjahr. 100 Jahre Vertrag von Saint-Germain und mehr. Südtirol schaut auf die eigene Geschichte und auf die Gesamttirols. Aber Geschichte vollzieht sich nicht in Jahresschritten und nicht mit scharfen Grenzen. Es gilt vor allem Zusammenhänge zu betrachten und zu analysieren. Dies tun die Historiker Mario Isnenghi, Thomas Stauder und Lisa Brigantin im Sammelband »Die Märtyrer des Trentino« vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht darin um Cesare Battisti, Fabio Filzi und Damiano Chiesa. Über einige Aspekte spreche ich nun gleich mit dem Historiker Thomas Stauder. Dazu sind wir mit dem Studio Schwaben des Bayerischen Rundfunks in Augsburg verbunden. Guten Nachmittag, Herr Stauder.
Ja, guten Nachmittag, Herr Notdorfter.
Wir blicken nun also in eine Zeit zurück, 100 Jahre, eine spannende, eine dramatische Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und dann während des Weltkrieges, eine Zeit, die uns heute noch beschäftigt. Wie blicken Sie als Historiker zurück? Mit einer großen Distanz oder doch auch mit Emotionen, weil Sie das persönlich auch berührt?
Ja, also persönlich, familiengeschichtlich habe ich da jetzt keine Bezüge zu der Zeit. Aber ich glaube, es besteht schon Konsens unter den Historikern, dass auch der Erste Weltkrieg dann unmittelbar auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hat und dass er die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts bestimmt hat. Also insofern lernt man sehr viel über die ganzen Nationalitätenkonflikte und die Expansionspolitik und Nationalismus im 20. Jahrhundert, wenn man sich mit der damaligen Zeit beschäftigt.
Das heißt, es geht um das Verständnis auch der ganzen Entwicklungen, die bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus geführt haben.
Ja, sicherlich. Also wenn wir gerade an die Region des Alto Adige denken, das hat man ja letzten Endes der Expansionspolitik von Mussolini zu verdanken. Der es halt geschafft hat, nach dem Ersten Weltkrieg die Brennergrenze festlegen zu lassen. Und was in dem Buch eben und anderen zum Vorschein kommt, dass es eben nicht den Intentionen dieser Trentiner entsprach, Battisti und die anderen, eine Brennergrenze festzulegen, sondern die wollten wirklich die Autonomie der jeweiligen Nationalitäten respektieren. Die hätten auch die Salurner Sprachgrenze respektiert, Battisti beispielsweise. Die hätten nicht Bozen zu Italien geschlagen, sondern hätten eben nur diese italienischsprachigen Teil Südtirols dann zu Italien schlagen wollen.
Sie haben gleich zu Beginn also schon zwei wichtige, hochinteressante Begriffe genannt, Autonomie und Sprachgrenze. Gehen wir aber in der Zeit noch etwas weiter zurück, blicken wir zuerst nach Trient, damals mit nicht einmal 30.000 Einwohnern, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts um 1900, eine noch kleine Stadt, aber ein historisch symbolbeladenes Städtchen. Ich zitiere Ihren Mitautor Mario Isnenghi, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, lebten dort vorübergehend zwei künftige Regierungschefs, Benito Mussolini und Alcide De Gasperi und, wie Isnenghi betont, eine historische Figur, der genannte Cesare Battisti, der eigentlich auch dazu befähigt gewesen wäre. Also ein Blick auf Trient. Welche Rolle spielte Trient am Ende der habsburgischen Monarchie? Eine größere, als das kleine Städtchen eigentlich nahelegen würden?
Es ist schwer zu sagen. Also Battisti war zweifellos eine charismatische Persönlichkeit. Er war natürlich Abgeordneter von Trient im Innsbrucker Landtag oder auch im Wiener Parlament, also nacheinander. Also durch seine charismatische Persönlichkeit, es gibt ja heutzutage dann auch ein bekanntes Denkmal für ein Mausoleum auf dem Dos Trento über Trient. Also durch seine Redereisen, seine Vorträge in Italien Ende 1914 und bis zum italienischen Kriegseintritt im Mai 1915, hat er dann eben auch die Aufmerksamkeit auf die Problematik von Trient gelenkt. Aber man muss sich vielleicht noch vergegenwärtigen, dass es 8 Jahrhunderte lang zwischen dem 11. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts gab es ein Fürstbistum in Trient. Dann fiel es ganz dem Habsburgerreich zu. Also der Begriff Trentino setzt sich eigentlich auch erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch, im Zusammenhang mit dem Risorgimento, also mit dem stärkeren Nationalbewusstsein. Und vorher ist der Begriff des Trentino auch unter den Italienern noch nicht so gebräuchlich.
Blenden wir von 1900 nochmals etwas weiter zurück auf das Jahr 1848, das Revolutionsjahr, in dem es auch den ersten Versuch von italienischer Seite gab, das Trentino auf militärischem Wege zu befreien. Das ist gescheitert, aber es wurde auch eine Petition nach Wien geschickt, in der die Abtrennung des Trentino von den deutschsprachigen Teilen Tirols gefordert wurde. Mit welcher Begründung? War das kulturell, sprachlich, politisch?
Ja, also die haben eigentlich da wörtlich geschrieben, das italienische Tirol hat ganz eigene Bedürfnisse und besitzt einen Nationalcharakter, der sich in der Vergangenheit nie unterdrücken ließ. Die haben halt gemeint, dass ihre eigenen Interessen da nicht in dem Tiroler Landtag in Innsbruck angemessen gewürdigt werden können. Aber man muss gleich betonen, dass im 1900, dass das Bestreben der Trentiner noch die Autonomie war. Also das hat sich dann geändert im Lauf zum Ersten Weltkrieg hin. Da hat man dann die Abtrennung und die Zuschlagung zu Italien vertreten. Aber lange Zeit, also mindestens bis 1900, wären wir mit einer größeren Autonomie zufrieden gewesen im Habsburger Reich.
Für uns Laien ist ja die Kunst, uns immer in diese Zeit zurückzuversetzen. Sie haben es schon genannt, eben Battisti, der im Landtag in Innsbruck saß. Das Trentino stellte damals dort zwei Abgeordnete.
Bei Battisti ist es vielleicht ganz bemerkenswert, der hat einmal eine berühmte Rede gehalten im Innsbrucker Landtag. Das war am 12. Juni 1914. Und da hat er also Dante zitiert, also den italienischen Nationaldichter Dante Alighieri. Und er hat ihm gesagt, es gibt kein Vaterland in Österreich, denn Österreich ist ein Höllenkreis. Also das ist dieser Dante-Verweis. Ein Höllenkreis, in dem verschiedene Vaterländer zwangsweise zusammengedrängt existieren. Also die Idee ist natürlich, dass dieser Vielvölkerstaat Österreich, Österreich-Ungarn damals, dass da natürlich viele so kleine Nationalitäten drin waren, die eigentlich nicht dazu gehörten oder nicht dazu wollten. Und das wollte er eben damals ausdrücken. Also das heißt, Battisti hat seine Abgeordnetenmandate durchaus schon dazu benutzt, eben Propaganda zu machen oder halt einzutreten für die Rechte des Trentino.
Und 1870 wurde dem Wiener Reichsrat nochmals eine Denkschrift vorgelegt, in der, wie es im Buch Schreiben gefordert wurde, dem Trentino das zuzugestehen, was von der österreichischen Verfassung jeder Nationalität versprochen wurde. Hängt das mit dem Begriff Autonomie zusammen? Beziehungsweise ein Jahr später besuchte Kaiser Franz Josef Jatrient, eine konkrete Forderung, die damals vorgebracht wurde, war ein Regionalparlament. Was ist daraus geworden?
Ja, das war 1871, da hat er ein Gesuch überreicht bekommen von über 2000 lokalen Würdenträgern wie Bürgermeistern und Gemeindevorstehern. Und da wurde im Regionalparlament für das Trentino mit Entscheidungsrecht über die lokalen Finanzen gefordert. Das sieht man, also das steht jetzt auch das Finanzielle vielleicht im Vordergrund. Also man hat jetzt auf jeden Fall keine politische Abtrennung gefordert. Und leider ist es an dem Sande verlaufen, weil man den Eindruck, dass von Österreich aus das nur beschwichtigt werden sollte. Man hat es nicht wirklich vorgehabt, denen da weitergehende Befugnisse einzuräumen im Trentino. Also es ist im Sande verlaufen, dieser Besuch. Also es leider hat sich da nichts Konkretes daraus ergeben.
Wien war damals schon sehr weit weg, natürlich von Trient. Ab dieser Zeit, also den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, setzte sich dann der politisch-historische Begriff Irredentismo durch. Erläutern Sie uns doch kurz diese politische Formel, die ja auch einen religiösen Hintergrund hat.
Also der eigentliche Urheber dieses Begriffs ist ein gewisser Matteo Renato Impriani. Und der hat 1877 eine Associazione in Pro dell'Italia Irredenta gegründet. Also das unerlöste Italien. Anschließend, nach der Gründung dieser Assoziation, die ihm auch viel Propaganda betrieben hat, hat sich dann der Begriff Irredentismo durchgesetzt. Da muss man sich eben vergegenwärtigen, dass das schon ganz eindeutig christlich-religiös besetzt ist. Also Christus ist ja der Redentore, der Erlöser. Dadurch hat man eben das Ganze in so eine Art Heilsplan eingeordnet. Das hat eine religiöse Überhöhung bekommen, diese nationalistischen Forderungen. Also wie quasi als göttliche Vorsehung, dass dann Christus gekommen ist, um die Menschen zu erlösen. Genauso hat man gesagt, das entspricht jetzt dem göttlichen Heilsplan, dass italienische Gebiete noch erlöst werden müssen, die noch unter fremder Herrschaft stehen.
Einerseits also die Hoffnung auf Erlösung, andererseits die Angst vor einer Germanisierung des Trentino, das findet man auch in den historischen Quellen, eine Angst, die am Rande auch mit der Tätigkeit und mit der regen Tätigkeit des deutschen und österreichischen Alpenvereins zu tun hatte.
Ja, das war ganz originell, weil es wurden tatsächlich auch im Trentino Berge in einen Franz-Josef-Gipfel benannt. Das hat natürlich den Italienern dann nicht gefallen. Und es gab eine Leipziger Hütte und eine Bamberger Hütte von den Bergsteigern aus den jeweiligen Städten. Die Mehrzahl der Touristen im Trentino, 4/5 aller dortigen Touristen, waren Ende des 19. Jahrhunderts deutschsprachig. Es gibt da Belege dazu, dass die Italiener, die sind eher in die Schweiz gefahren, wenn sie mal Skifahren wollten oder Bergurlaub machen wollten, die sind nicht ins Trentino gefahren. Und insofern hat man das Gefühl gehabt, dass die Deutschen sich da auch zu breit machen durch diesen Alpentourismus.
Wir sind also beim doch recht wichtigen, vielleicht auch zentralen Feld der Kultur, der Sprache. Dazu passt auch der folgende Aspekt. Eine gerade aus heutiger Sicht interessante Forderung war die nach einer italienischsprachigen Universität in Österreich. Auch Cesare Battisti brachte diese Forderung vor. Wieso war sie so wichtig? Es gab wie Sie selbst im Buch schreiben, schon seit 1864 an der Universität Innsbruck regelmäßig Lehrveranstaltungen in italienischer Sprache. Und 1904 kam es dann bei der Inauguration der neuen italophonen Jura-Fakultät zu Ausschreitungen.
Natürlich waren die Angebote in Innsbruck, die waren jetzt noch nicht sehr groß, also auf jeden Fall nicht so groß, wie es den Italienern gefallen hätte. Und es war eben auch so, dass bis zum gewissen Zeitpunkt war ja noch Oberitalien unter österreichischer Herrschaft gewesen. Bis 1866 konnten Trentiner noch in Padua oder Pavia studieren. Und das Problem war, dass die Österreicher die ausländischen Studienanschlüsse nicht anerkannt haben. Also theoretisch wäre es möglich gewesen, für Trentiner in Italien zu studieren, aber da hätten sie Schwierigkeiten gehabt mit einem Abschluss. Also die richtige Volluniversität unter österreichischem Herrschaftsgebiet gab es dann um 1900 rum nicht mehr. Und deswegen waren die Forderungen sehr groß, zumindest diese Jurafakultät in Innsbruck zu gründen. Und da gab es eben auch deutsche Nationalisten, also sogenannten Pan-Germanisten, die haben das dann auch bekämpft. Die wollten auch keine Italiener und keine italienische Fakultät in Innsbruck haben. Und da gab es dann auch Handgemenge und sogar einen Toten zu beklagen. Und dann wurde dieses Projekt eingestellt anschließend. Also da hat man dann darauf verzichtet, diese Jurafakultät zu gründen in Innsbruck. Dadurch haben sich auch die Fronten ein bisschen verhärtet zwischen den Nationalitäten.
Nun also zu den Märtyrern des Trentino. Beginnen wir kurz mit dem schon genannten Cesare Battisti. Er ist ja bezüglich der Nachwirkung die herausragende Gestalt des Irredentismus. War er das auch von seiner Persönlichkeit her? Sie haben ja schon von seinem Charisma gesprochen. Oder wurde er dann doch erst eher danach dazu gemacht?
Naja, also da ist natürlich seine publizistische Tätigkeit sehr wichtig, weil er eben vorher schon diverse Presseorgane auch gegründet hat und selbst geleitet hat. Also Il Popolo, L'Avenire del Lavoratore, so ähnlich. Also er war ja ursprünglich Sozialist, was dann auch dazu geführt hat, zu Schwierigkeiten mit seiner Partei, weil die sozialistische Nationale hat ja zunächst eine Neutralitätspolitik vertreten, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, die war gegen den Kriegseintritt. Und er war eben aus den Gründen des Trentino, war für den Kriegseintritt Italiens, weshalb er dann auch in seiner Partei relativ isoliert war. Aber was zu seiner Popularität ihm beigetragen hat, war diese zahlreichen Publikationen, die er selbst gesteuert hat und eben auch durch seine eigenen Druckereien zum Teil hergestellt hat. Und dann vor allem seine Vortragsreisen, also zwischen dem Herbst 1914 und dem Frühjahr 1915, also bis zum italienischen Kriegseintritt, ist er in 80 verschiedenen Städten aufgetreten, in ganz Italien, vom Norden bis zum Süden, also auch in Sardinien ist er aufgetreten. Und immer vor 2000 Zuhörern und auch in der Presse wurde natürlich darüber berichtet und zum Teil gab es auch Spannungen, also auch immer auch Konflikte bei den Auftritten, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Publizität erzeugt. Das heißt, er war schon zum Zeitpunkt des italienischen Kriegseintritts, war einer der bekanntesten Kriegsbefürworter in Italien, neben so Leuten wie D'Annunzio, der auch sehr bekannt war als Dichter, der sich auch eingesetzt hat für den Kriegseintritt. Mussolini selbst, muss man sagen, der war vorher Sozialist und ist dann eben auch im Herbst 1914 aus der Sozialistischen Partei rausgeworfen worden wegen seines Kriegskurses und hat dann eben auch den Kriegseintritt Italiens vertreten. Battisti war auf jeden Fall einer der prominentesten Kriegsbefürworter. Und was später noch zu seinem Mythos beigetragen hat, das waren die zahlreichen Fotos, die existiert haben. Also es war damals wirklich beeindruckend, die zahlreichen Fotos, die existierten von seiner Gefangenschaft und Hinrichtung. Das war damals tatsächlich der bestdokumentierte Todesfall des Ersten Weltkriegs, seine Hinrichtung 1916, weil zahlreiche Privatleute und Offiziere, die alle dabei waren, in Trient, am 12. Juli 1916, haben zahlreiche Fotos angefertigt und es wurde in der Presse wieder gespiegelt international. Und das hat sicherlich zu seinem Mythos beigetragen.
Das ist schon ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt eben angesprochen haben, dass dafür eben für seine Nachwirkung und dann auch den Kult um Battisti auch die Umstände seines Todes beigetragen haben. Und in Italien setzte sich dann die Lesart durch, Battisti sei ein Opfer, ein Märtyrer. Und Isnenghi schreibt dazu, und das ist wirklich ein interessanter Aspekt, diese Konzepte entstammen einer Kultur, in der auch die Trauer um einen Nichtgläubigen, der Battisti ja war, unweigerlich vom Katholizismus geprägt wurde.
Ja, und zwar, das war eben ganz gut dazu verwendbar, um eigentlich seine eigentlichen politischen Herkunft auszublenden. Weil, wie erwähnt, war er ursprünglich Sozialist. Wenn seine ursprünglichen politischen Überzeugungen noch im Vordergrund gestanden hätten, dann hätte er auch von den rechten Nationalisten nicht geehrt werden können nach dem Ersten Weltkrieg. Aber dadurch, dass man das Ganze in die religiöse Sphäre gelenkt hat, hat man eben seine politischen Überzeugungen eigentlich ausgeblendet. Und außerdem hat es ja alles sehr gut gepasst zum Via Crucis, also wie bei Jesus, dass er eben seinen Leidensweg, die Überführung auf diesem Ochsenkarren, wo er dann auch verhöhnt wurde von der Menge, das war schon sehr ähnlich zu dem Leidensweg Jesu. Bei Jesu gibt es ja auch zwei Kreuze nebenan, zwei Diebe waren neben Jesus hingerichtet worden. Und die beiden anderen bekanntesten Märtyrer aus dem Trentino, Fabio Filzi und Damiano Chiesa, die haben dann auch diese Rolle der Begleiter Jesu erfüllt. Also man hat sehr viele Übereinstimmungen gefunden mit dem Leidensweg Jesu, dass man das also insofern sehr gut stilisieren konnte.
Sie haben also jetzt auch schon die Gebrüder Filzi angesprochen, die aus dieser patriotischen Familie Filzi stammten. Auch Vater und Mutter spielten da eine bedeutende Rolle. Und die bekannteste Persönlichkeit eben der vier Brüder wurde Fabio Filzi, der von den Österreichern am selben Tag und am selben Ort wie Cesare Battisti hingerichtet wurde, also am 12. Juli 1916. Ich sage mal, man wird nicht als Patriot geboren, sondern dazu erzogen. Und das trifft wohl auch auf Fabio Filzi und seine Brüder zu.
Ja, allerdings muss man sagen, also sein Vater hatte vielleicht im Stillen schon auch italienischstämmige Überzeugungen gehabt, aber man muss bedenken, sein Vater war ja Schuldirektor, Gymnasialdirektor in Rovereto und also österreichischer Beamter und als solcher zur politischen Zurückhaltung verpflichtet. Also man findet keinerlei politischen Äußerungen oder auch im Sinne von italienischem Nationalismus von dem Vater. Man weiß nicht, was er seinen Söhnen im Privat gesagt hat, aber da kann man nur spekulieren. Also war eigentlich mal sehr, sehr pflichtbewusster österreichischer Beamter der Vater. Und die Mutter, da weiß man natürlich auch nicht, das wurde von den Biografen wurde später versucht zu sagen, dass die Mutter eben auch die Kinder schon so erzogen habe, indem sie mit ihnen Geschichten aus dem italienischen Risorgimento gelesen habe und auch schon von Patrioten, die gestorben seien. Aber das ist halt auch ein bisschen Mythisierung, also was die Eltern betrifft. Man weiß es nicht genau, wie die Kinder erzogen wurden. Was man natürlich schon weiß, der Fabio Filzi, der war in so Schülergeheimvereinigungen drin. Auf dem Gymnasium gab es nationalistische Vereinigungen. Und da hat er sich schon engagiert für die national-italienische Sache. Und also da kann man schon zu seiner Schulzeit auch gewisse politische Überzeugungen nachweisen. Und später natürlich auch, zum Beispiel haben sie auch, in der Schulzeit haben sie auch schon verbotene Autoren gelesen, weil auf dem österreichischen Lehrplan standen logischerweise nicht so viele italienische Autoren und schon gar nicht welche, die irgendwie nationalistisch vielleicht verdächtig waren. Und da haben sie eben dann heimlich so Leserunden organisiert an der Schule, Fabio Filzi und seine Freunde, wo sie dann verbotene Autoren gelesen haben, die eben auch gewisse so politisch gefährliche oder für die Österreicher gefährliche Themen behandelt haben.
Nur noch als Beispiel, Sie haben schon genannt, der Vater war österreichischer Beamter, nochmals sich zu vergegenwärtigen, wie besonders die Situation damals eben in diesem Reich Österreich-Ungarn war. Fabio Filzi hat in Salzburg seinen Militärdienst abgeleistet und dann in Wien und Graz studiert, wo er auch zum Doktor Juris promoviert wurde. Dieses Bild von Österreich muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und jetzt aber kommen wir ganz kurz noch ins fatale Jahr 1914, 31. Juli, Generalmobilmachung. Und Sie schreiben, Fabio Filzi fehlte jede martialische Gesinnung. Er habe sich entsetzt angesichts des bevorstehenden Blutvergießens gezeigt, aber er war wohl auch opferbereit.
Ja, er war eben vom Charakter her kein so selbstbewusster junger Mann wie Battisti. Also Battisti war auch dann zum Zeitpunkt, als er gestorben ist, auch schon älter. Der war also ein gestandener Mann. Und Sie müssen sich Fabio Filzi vorstellen als ein bisschen so schmächtigen jungen Mann. Von seinem Körperbau und von seinem Auftreten her hat ihm alles Martialische gefehlt. Es ist sehr auffällig bei seinem Tod. Also es gibt ihm widersprüchliche Zeugnisse drüber. Der Faschismus hat dann versucht, ihn auch zu stilisieren, dass man gesagt hat, er sei irgendwie tapfer und heldenhaft in den Tod gegangen. Aber es gibt wohl mehr glaubwürdige Zeugnisse, die sagen, er sei vielleicht ohnmächtig geworden oder sei ganz bleich gewesen. Also entspricht eher seinem Charakter, dass er mehr gelitten hat als Battisti. Battisti hat noch gerufen, Eviva Trento Italiana. Also er hat bis zum Schluss wirklich die Kontrolle behalten und hat sich tapfer gezeigt. Filzi war eben, wie gesagt, vielleicht eher schüchtern. Er hat zwar auch politische Überzeugungen gehabt, aber er war eben kein so robuster Typus. Aber ich finde, deswegen ist ein Opfer auch nicht weniger wert.
Zum Abschluss noch, Sie haben es schon gerade angesprochen, vom Faschismus stilisiert oder auch instrumentalisiert. Die Märtyrer des Trentino wurden eben vom Faschismus in Anspruch genommen. Sie nennen es sogar ein Paradebeispiel für Instrumentalisierung. Wie lange hat das fortgewirkt?
Naja, sicherlich bis zum Ende des Faschismus. In der Nachkriegszeit dann wohl weniger nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber man muss unbedingt dieses Siegesdenkmal in Bozen erwähnen. Da sind ja Hermen von Adolfo Wild drin, von Battisti Filzi und Chiesa. Dann lateinische Sprüche, die eben den italienischen Herrschaftsanspruch bis zum Brenner hinauf legitimieren sollen. Und man kann wirklich sagen, dass da diese Märtyrer des Trentino missbraucht wurden. Denn wie anfangs schon mal erwähnt, haben die eben durchaus für die Respektierung der Nationalitäten, sind sie für die Respektierung der Nationalitäten eingetreten. Also sie hätten auch den deutschstämmigen Südtirolern in Bozen, hätten die auch ihre eigenen Rechte zugestanden und die hätten dann die Grenze höchstens bei Salon eben gezogen, bei der Sprachgrenze und wären nicht für die Grenze beim Brenner eingetreten. Im Faschismus wurden eben diese Märtyrer des Trentino missbraucht, um die höhere Grenzziehung zu legitimieren, was aber mit den ursprünglichen Intentionen dieser Irredentisten nichts zu tun gehabt hat.
Ist das also sozusagen auch die Quintessenz Ihres Buches, das Sie mit Ihren beiden Mitautoren eben zu diesen Märtyrern geschrieben, verfasst haben, mit vielen interessanten Details? Das heißt, Opfer ja, aber nicht Märtyrer im Sinne des Faschismus für Ziele, die Sie so gar nicht wollten.
Es sind also drei Biografien oder auch die, wenn man die Filzi-Brüder dazu zählt, sind noch mehr Biografien. Aber natürlich erhält man dann auch einen Einblick in die ganze Gemengelage der Zeit. Also ich denke, wenn man das Buch liest, erfährt man allgemein viel über die Epoche. Also nicht nur über die einzelnen Persönlichkeiten, sondern über die ganzen ideologischen, nationalistischen Konflikte der damaligen Zeit. Und also die Biografien sind auch ein Mittel, sich ein bisschen allgemein über die historische Lage da in Südtirol in der damaligen Zeit damit zu beschäftigen. Und insofern ist, finde ich, lohnt auch die Beschäftigung heute noch mit diesen Figuren.
Und ich bin sicher, auch dieses Gespräch hat bei einigen Interesse eben geweckt, sich da tiefer hinein zu arbeiten auch. Dr. Stauder, vielen Dank für das Gespräch.
Ja gut, Ihnen auch vielen Dank.
Damit sind wir am Ende des Mittagsmagazins. Ein Hinweis noch, das Buch »Die Märtyrer des Trentino« ist im Litt Verlag Münster erschienen. Im Namen von Redaktion und Technik verabschiedet sich Ottwin Notdorfer.